Deutschlandfunk, Information und Musik.
In dieser Woche, am 23. Mai, wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Es regelt das Zusammenleben von uns allen, aber als der Entwurf erarbeitet wird, sind die Männer ganz unter sich. Keine einzige Frau ist dabei und Fragen zur Stellung von Frauen spielen eine untergeordnete Rolle. Es war eben ein harter Kampf, als Frau gehört zu finden. Das haben dann auch die Frauen im ersten Deutschen Bundestag erlebt. Da gab es sie zwar, aber in der deutlichen Unterzahl. Zwangsläufig waren sie Vorreiterinnen, deren Geschichten aber bis jetzt eher unbeachtet blieben. Nathalie Weiß ist Historikerin und arbeitet im wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Sie hatte die Idee zu einem Buchprojekt, das die Bedeutung der Frauen im ersten Deutschen Bundestag beleuchtet. Vor der Sendung haben wir mit ihr gesprochen und am Anfang haben wir dann nochmal auf das Grundgesetz geguckt. Teilgenommen hatten am Verfassungskonvent keine Frauen, trotzdem ist immer von vier Müttern des Grundgesetzes die Rede. Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel. Wie haben diese Frauen Einfluss ausgeübt?
Also diese Frauen waren tatsächlich ja erstmal alleine, aber sie haben natürlich durchaus sie wurden durchaus gehört. Vor allen Dingen Elisabeth Selbert, die quasi im Alleingang eigentlich dafür gesorgt hat, dass Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ins Grundgesetz geschrieben wurde.
Tja, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber wie sah das dann aus im ersten Deutschen Bundestag? Also ihr Buchprojekt, das hat den Namen Der nächste Redner ist eine Dame, und das klingt ja schon ein bisschen despektierlich vielleicht. Also am Anfang, da waren es 28 Frauen in diesem ersten Deutschen Bundestag. Das waren dann später im Verlauf 38 immerhin. Und der nächste Redner ist eine Dame, das ist ein Zitat. So wurde die CDU-Abgeordnete Annemarie Heiler im Jahr 1950 als Rednerin angekündigt. Die Frauen hatten es nicht leicht, oder?
Nein, also das war sozusagen die Ankündigung des damaligen Bundestagspräsidenten Erich Köhler, und sie zeigt ein bisschen diese Unsicherheit, die es durchaus im Umgang mit den Frauen im Bundestag gab damals, weil sie einfach, es war keine Normalität. Und deswegen, ja, diese Bemerkung, der nächste Redner ist eine Dame, ja. Mhm. Und es war eben keine Selbstverständlichkeit.
Ja, wie wurden diese Frauen denn wahrgenommen? Wie wurden sie behandelt von ihren männlichen Kollegen?
Natürlich sehr unterschiedlich, aber dennoch, es schwankte so ein bisschen zwischen Galanterie und auch Abwertung. Ja, es gibt ja dieses berühmte Zitat eines CSU-Abgeordneten: Als Einzelne ist die Frau im Parlament eine Blume, aber wenn es zu viele sind, dann ist es wie Unkraut.
Was hat das für die Arbeit der Frauen bedeutet? Konnten sie sich durchsetzen?
Na, sie haben es zumindest versucht, und sie waren aber auch sehr geübt und sehr gut darin, dicke Bretter zu bohren. Also sie haben sich wirklich nicht entmutigen lassen. Das ist aus heutiger Perspektive wirklich beeindruckend zu sehen, wie sie allerlei Rückschläge und auch ja wirklich auch respektloses Verhalten einfach ignoriert haben und weitergemacht haben. Also es war keine Seltenheit, dass, wenn Frauen anfingen zu sprechen, das ist teilweise heute tatsächlich auch manchmal immer noch so, der Geräuschpegel stieg im Plenarsaal. Und wenn bestimmte Themen aufkamen, Themen, die mit Frauen vielleicht eher zu tun hatten, dann gab es auch schon mal Gelächter.
Wir gucken gleich nochmal auf eine Frau genauer, aber bevor wir da hinkommen, ja, Sie haben gerade über vermeintlich weiche Themen gesprochen, Frauenthemen. Haben sich denn die Frauen besonders stark gemacht für Frauenrechte oder hatten die eher andere Anliegen?
Sowohl als auch. Sie haben sich durchaus sehr mit dem Familienrecht beschäftigt, aber sie hatten auch natürlich die Außenpolitik sehr im Auge. Da gab es zum Beispiel Luise Rehling, die eine ausgesprochene Außenpolitikerin war und als erste Europäerin bezeichnet wurde, weil sie sich eben auch sehr viel mit der europäischen Politik beschäftigt hat.
Ja, wir müssen auch mal festhalten, die Frauen kamen natürlich nicht so unverblümt da rein. Die hatten natürlich auch was drauf.
Na klar, also sie waren oft die Ersten gewesen, die studiert hatten, also die Ersten, die Medizin studiert hatten, Jura studiert hatten, und waren es durchaus gewohnt, sich durchzusetzen und überall die Ersten zu sein.
Wenn es jetzt schwierig war mit den männlichen Kollegen im Bundestag, dann wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, untereinander zu paktieren, also die Frauen untereinander. Haben Sie das gemacht, parteiübergreifend, oder galt dann noch eher, die Parteizugehörigkeit?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich war man in erster Linie, gehörte man einer politischen Richtung an und war auch in gewisser Weise geprägt von dem, wo man so herkam. Aber dennoch gab es durchaus auch heute erstaunliche Zusammenarbeit. Zum Beispiel gab es mal den Fall, dass die SPD ein Gesetz eingebracht hat und die CDU hat einfach zugestimmt. Das ist heute undenkbar.
Und gibt es denn bei diesen Themen, die jetzt besonders Frauen angingen, bestimmte Errungenschaften, die aus diesem ersten Bundestag stammen, an denen die Frauen maßgeblich beteiligt waren?
Na, da gibt es einiges. Herausheben würde ich mal zum Beispiel das Mutterschutzgesetz und ja, viele andere Dinge auch, die mit Ehegesetzgebung, Familiengesetzgebung zu tun hatten. Und zum Beispiel bei dem Mutterschutzgesetz gab es auch diese fraktionsübergreifende Zusammenarbeit.
Das heißt, diese Frauen waren natürlich per se Pionierinnen, aber waren sie auch Vorbilder?
Also ich glaube, heute können sie durchaus Vorbilder sein. Sie waren es ganz, ganz lange nicht. Ich habe mich auch gefragt, warum niemand diese Frauen kennt heute. Und vielleicht ist es eine Erklärungsmöglichkeit wäre, dass man vielleicht sagen könnte, diese ganze Frauenthematik kam natürlich erst mit den 68ern auf und die fanden vielleicht diese 50er-Jahre-Frauen ein bisschen bieder. Heute mit ein bisschen mehr Abstand kann man sagen, die waren überhaupt nicht bieder, die waren wirklich Kämpferinnen.
Im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass Sie auf eine Abgeordnete im ersten Deutschen Bundestag gerne ausführlich zu sprechen kommen wollen, und zwar Jeanette Wolf. Jeanette Wolf hat als Jüdin Gefängnis und Vernichtungslager der Nationalsozialisten überlebt. Sie hatte Familie verloren und danach dem Krieg ist sie nicht weggegangen. Sie hatte die Chance, nach New York zu gehen, aber sie blieb dann in Deutschland, hat da die Demokratie aufgebaut. Warum hat sie sich das angetan?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also sie ist wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung und es ist eigentlich ein Skandal, dass diese Frau heute so unbekannt ist. Sie hat wirklich entschieden, nicht zu hassen. Das schreibt sie selbst in ihren Erinnerungen. Also sie kam zurück, hatte ihre komplette Familie verloren, bis auf eine Tochter. Und ist dann aus dem letzten KZ aus Riga zurückgelaufen nach Berlin und hat dann nach kurzer Zeit sich wieder bei der SPD im Wedding gemeldet und hat gesagt, ich möchte jetzt wirklich wieder mithelfen, dieses Land aufzubauen. Und sie hat auch ihre Erinnerungen geschrieben, wo sie detailliert, auch das ist zum Teil unerträglich zu lesen, beschreibt, was ihr widerfahren ist. Und dennoch eben schreibt sie am Ende diesen Satz, und ich habe mich entschieden, nicht zu hassen.
Dann ist es wahrscheinlich auch das, was wir von Jeanette Wolf lernen können, oder?
Ja, und auch sie war wirklich bis zum Ende ihres Lebens engagiert, hat im Deutschen Bundestag als eine der ersten dafür gekämpft, dass überhaupt das Leid der Holocaust-Überlebenden mal ins Blickfeld gerückt wird. Und da gab es damals durchaus noch wirklich viel Widerstand dagegen. Und sie traf natürlich auch dort, wo sie war, auf alte Nazis. Ja, also sie hat sich das alles angetan. Und dennoch ist sie eine also zutiefst positive und zutiefst ermutigende Frau geblieben, die auch übrigens andere Frauen um sich herum sehr ermutigt hat, sich zu engagieren.
In dem Buch Der nächste Redner ist eine Dame ist es so, dass Schriftstellerinnen und Journalistinnen sich mit den Lebensgeschichten ausgewählter Frauen im ersten Bundestag beschäftigen. Bei Jeanette Wolf ist es Julia Frank. Warum dieses Zusammenspiel aus Politik und Literatur?
Also dieses Buch ist ja entstanden im Rahmen dieses Jubiläums, 75 Jahre Deutscher Bundestag. Und wir wollten ein Buch machen, das ja auch Menschen anspricht, die vielleicht nicht unbedingt sich dauernd mit Politik beschäftigen. Also wir wollten ein breites Publikum ansprechen. Und da hatten wir eben die Idee, das ist durchaus ungewöhnlich, das machen wir nicht alle Tage, aber ja, Schriftstellerinnen einzuladen, sich auf literarische Art und Weise mit diesen Biografien auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist wirklich sehr gelungen und es sind da wirklich ganz erstaunliche Texte entstanden.
Julia Frank stellt zum Beispiel auch Bezüge her zu ihrer eigenen Familiengeschichte.
Genau. Also sie hat dann tatsächlich auch Verbindungen ziehen können. Auch sie hat Vorfahren, die genau in dem KZ waren, in dem Lager waren, wo auch Jeanette Wolf war, in Riga.
Die Historikerin Nathalie Weiß im Gespräch über die Frauen im ersten Deutschen Bundestag. Das Buch heißt Der nächste Redner ist eine Dame, hat 256 Seiten und ist im CH Links Verlag erschienen.